Bei Ihrer nächsten Buchung eines Inserats erhalten Sie eine Premium-Platzierung auf ImmoScout24 für einen Monat geschenkt. Das hört sich nicht schlecht an. Was habe ich wohl gerade gemacht? Ich habe gerade den Gutscheincode Immocation26 eingegeben bei ohne-makler.net/Gutschein. Was ist das Ganze? Ohne Makler ist ein langjähriger Partner von uns und das nicht ohne Grund. Es macht einfach eine ganze Menge Sinn, diesen Service zu nutzen. Hendrik, der Gründer, hat da wirklich was Tolles aufgebaut und zwar eine Plattform, auf der ihr eben eine Immobilie inserieren könnt und zwar sowohl für den Verkauf als auch für die Vermietung. Und euer Inserat wird dann verteilt über alle bekannten Plattformen ImmoScout, ImmoWelt, eBay Kleinanzeigen und was es sonst noch alles so gibt. Und das auch noch im Vergleich günstiger wie eine Einzelannonce bei Immobilien-Scout. Ja, die haben einfach ziemlich gute Verträge und deshalb könnt ihr davon profitieren. Wenn ihr jetzt also auch noch den Gutscheincode nutzt, und zwar nochmal ohne-makler.net/Gutschein und dann Immocation26 eingibt, dann gibt's eben auch noch diese Premium-Platzierung für einen Monat geschenkt. Ich glaube, das lohnt sich sehr. Deshalb nochmal ohne-makler.net/Gutschein und da dann Immocation26 eingeben. Ganz viel Erfolg wünschen wir euch beim Vermieten und beim Verkaufen. Und jetzt geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Den jetzt folgenden Inhalt haben Bodo und Martin eigentlich für den Immocation YouTube-Kanal produziert. Es ist also ein Video. Ihr könnt es aber hier auch auf dem Podcast hören. Wer die Videoversion sucht, findet sie entsprechend auf YouTube bei Immocation. Viel Spaß!
Das Mietrecht soll verschärft werden. Das Bundesjustizministerium hat in einem Gesetzentwurf von Februar 2026 Änderungen am Mietrecht vorgeschlagen. Damit sollen vor allem in Ballungsräumen Schlupflöcher geschlossen werden. In diesem Video schauen wir uns die einzelnen Punkte an und was sie für die Praxis bedeuten können.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Und dafür haben wir natürlich wieder unseren Experten, Rechtsanwalt und Coach hier bei uns und guter Freund und Geschäftspartner von mir, Bodo, hier am Start. Bodo, du bist Rechtsanwalt und kannst uns aus der Praxis und vor allem auch die Theorie nochmal genauer beleuchten.
Ja, absolut. Da blüht mir gleich das Herz auf, wenn wir mal wieder die Gelegenheit haben, in einem Video etwas über Paragraphen zu erzählen.
Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen. Ja. Fangen wir von vorne an. Punkt 1. Neue Regeln für Möblierungszuschläge beim möblierten Wohnen. Ja. Gerade in Ballungsräumen, in großen Städten, sehen ja viele Vermieter heutzutage Möglichkeiten, die Mietpreisbremse zu umgehen, indem sie vielleicht möbliert vermieten, entsprechende Zuschläge verlangen. Und da setzt das Gesetz an. Oder der Änderungsvorschlag des Gesetzes. Was genau soll da festgeschrieben werden? Was würde sich ändern für uns in der Praxis?
Genau, sehr gut, dass du das als ersten Punkt ansprichst. Möblierung, das wurde als eins der großen Schlupflöcher bezeichnet, vor allem in den Medien. Lass uns einmal ganz kurz nur die Begrifflichkeit Mietpreisbremse ausholen. Mietpreisbremse, ist umgangssprachlich formuliert, bedeutet, dass in bestimmten Gebieten, die von der Landesregierung des Bundeslandes als angespannter Wohnungsmarkt identifiziert wurden, die ortsübliche Vergleichsmiete bei Neuvermietung von Wohnraum maximal um 10% überschritten werden darf. Also jetzt nochmal auf Normaldeutsch formuliert. Ortsübliche Vergleichsmiete plus 10% ist das, was ich als Vermieter von Wohnraum nehmen darf bei der Neuvermietung. Mhm. So, das ist der Grundsatz. Dieser Grundsatz wurde in vielen Städten, sag ich mal, ausgenutzt oder gedehnt von den Vermietern, dadurch, dass man noch Möblierungen eingeführt hat. Man hat vor allem Studenten vermietet, die nicht lange bleiben. Teilweise hat man Befristungen eingebaut. Größtenteils waren die nicht wirksam, aber die meisten Mieter halten sich dran. Also die Praxis hat sich im Prinzip in den letzten Jahren nicht viel um die Mietpreisbremse geschert. Vor allem durch einen starken Fokus auf Kurzzeitmieten, die in aller Regel möbliert funktionieren. Ist klar, wenn ein Student für 6 Monate nach Berlin, Hamburg oder München kommt, dann möchte er sich nicht noch um Möbel kümmern.
Also aus der Praxis, ne? Also auch aus vielen Coachings haben sich ja schon einige oder sehr viele Gedanken gemacht um das Thema. Das heißt, man fragt sich ja logischerweise schon, okay, ich habe einen Bestandsmieter, der zieht aus, ich habe eine leere Wohnung, ich saniere sie, ich will sie eigentlich für 16, 17 Euro vermieten, darf aber laut Mietspiegel nur 10% über 10 Euro zum Beispiel nehmen, also 11 Euro. Und dann sind ja die Konsequenzen schon gravierend, weil wenn man darüber vermietet, kann der Mieter ja eine Zeit lang die Miete zurückfordern, die Differenz, richtig, danach die Miete absenken. Ja. Und deswegen sind ja schon viele in der Praxis eben dahin gegangen, zu überlegen, okay, wie nutze ich aktuell die Möglichkeiten, die ich habe in der möblierten Vermietungsform, um die Mietpreisbremse so ein bisschen auszuhebeln.
Absolut.
Und da soll angesetzt werden, glaube ich jetzt.
Absolut, absolut, genau. Du hast den Finger in die Wunde gelegt, warum es überhaupt zu dieser Bremse kommt, weil die ortsübliche Vergleichsmiete ist ja nicht der aktuelle Marktwert, sondern in aller Regel der Wert, der sich laut Mietspiegel ergibt für vergleichbaren Wohnraum. Und das auch noch ein Durchschnittswert aus 6 Jahren. Das heißt, der Wert, den der Mietspiegel von Berlin, Hamburg, München, Leipzig, was auch immer hergibt, ist in aller Regel viel, viel geringer als der aktuelle Marktwert, den man nehmen kann. So, das ist die Funktionsweise der Mietbremse. Das ist politisch und auch gesetzgeberisch so gewollt. So, jetzt, du hast am Anfang das Wort Schlupfloch benutzt. So, war das jetzt ein Schlupfloch mit der Möblierung? Erstmal, also bevor dieser Gesetzesentwurf kam, gab es kein Schlupfloch. Damit müssen wir erstmal mit dem Irrtum aufräumen. Viele, viele, viele Vermieter dachten, ich stelle einen Stuhl, einen Tisch und ein Bett in die Wohnung und schon bin ich befreit von den Vorgaben der Mietpreisbremse. Dem war nie so, dem soll auch nicht so sein, das ist völlig klar. Was aber war die Gesetzeslage? Sie war unreguliert. Es gab keine klare Vorgabe vom Gesetzgeber, wie viel mehr Miete ich legal auf die ortsübliche Vergleichsmiete on top draufschlagen kann, dadurch, dass ich eine Wohnung möbliere. Klar ist, eine möblierte Wohnung ist mehr wert. Das ist anerkennenswürdig. Das haben dann auch die Gerichte, die sich damit zu befassen haben, erkannt. Aber bislang hat sich auch da keine einheitliche Rechtsprechung herausgebildet. Es gab divergierende Entscheidungen von verschiedenen unterinstanzlichen Gerichten. Der BGH hat sich leider bisher nicht dazu äußern dürfen oder müssen. Und man hat Entscheidungen gesehen, die zwischen 1-2% des Möbelzeitwertes pro Monat on top ermöglichen.
Kannst du das nochmal kurz genauer definieren?
Genau.
Was heißt Möbelzeitwert?
Also lass uns mal ein einfaches Beispiel nehmen. Du vermietest gerade eine Wohnung neu, hast sie mit Möbeln für 10.000 Euro eingerichtet. Also gerade am Anfang, erstmalige Vermietung ist Neuwert gleich Kaufwert. 10.000 Euro hast du bezahlt. Nehmen wir mal den konservativen Wert 1%. Mhm. Dann könntest du auf die 10.000 Euro 1% pro Monat, also 100 Euro draufschlagen.
Pro Monat auf die, von den 10.000 1% 100 Euro, okay?
Genau, auf die monatliche Netto-Kaltmiete.
Netto-Kaltmiete.
On top. So. Ja. Also wir würden die ortsübliche Vergleichsmiete nehmen, angenommen die wäre 800 Euro für die bestimmte Wohnung, dann könnten wir 900 nehmen und darauf nochmal 10%. Mhm.
So, das hat sozusagen die Basis erhöht, bevor der Aufschlag drauf kam.
Genau, bevor die 10% drauf
kam. Also statt dann 880 wären es 990 gewesen.
Genau.
Ja.
Das Problem ist, diese 1%, die wir jetzt gerade rechnerisch unterstellt haben, die sind nirgendwo einheitlich geregelt. Das war uneinheitliche Rechtsprechung. Und der Gesetzesentwurf, der jetzt kommen soll, der soll das vereinheitlichen. Das ist erstmal begrüßenswert. Also vor allem ich als Jurist bin erstmal ein großer Freund von Rechtssicherheit. Ich glaube, die meisten Rechtsanwender auch. Also das an sich ist jetzt nicht verkehrt, dass man das regeln will. Ne? Nochmals, hier wird kein Schlupfloch geschlossen, weil es keins gab. So, jetzt schauen wir uns aber an, was der Gesetzgeber hier vorhat. Also erstmal ein Entwurf, nochmals betont, ist nur ein Entwurf, noch nicht das Gesetz. So.
Wobei, vielleicht lass mich kurz einhaken, weil Schlupfloch bestand vielleicht nicht, aber dadurch, dass es ja schwammig war und nicht geregelt war, war das ja quasi schon eine Art Schlupfloch, kann man sagen, oder?
Naja, indirekt dadurch, weil halt auch der Mieter dadurch sich in einer Unsicherheit befand, ob er gegen die Miete vorgehen kann oder nicht.
Genau, das meine ich in der Praxis. Ja. Ne? Also es war vielleicht der Jure kein Schlupfloch, aber in der Praxis ja irgendwo schon, weil der Mieter war unsicher. Ne? Wie viel Zeitwert kann draufgenommen werden, für wie viel wurde möbliert? Also kein echtes Schlupfloch, aber in der Praxis hat das schon
zu... Ja, sagen wir eine Erschwernis. Weil Schlupfloch klingt danach, als wenn man die Mietpreisbremse halt dadurch komplett umgehen konnte. Das war halt nie der Fall.
Nee, genau.
Genau. Okay, was hat jetzt der Gesetzgeber sich ausgedacht? Und wie gesagt, Rechtssicherheit ist ja schön und gut, aber die konkrete Umsetzung, da muss ich sagen, da bin ich ehrlicherweise etwas enttäuscht, weil der Gesetzgeber sich die Möglichkeit genommen hat, einen klaren Wert zu sagen. Der Gesetzgeber sagt jetzt nach diesem Gesetz, der Vorschlag ist noch nicht der Gesetzgeber, ne? Der Vorschlag sagt, man darf einen angemessenen Möblierungszuschlag nehmen, der sich am Abnutzungsgrad und an der Qualität der Möbel zu bemessen hat. Erstmal sehr allgemein formuliert und sagt aber dann weiter, also er setzt eine Höchstgrenze, eine Regelhöchstgrenze fest, dass dieser Zuschlag in der Regel nur dann angemessen ist, wenn er nicht über 5% der Netto-Kaltmiete für den Wohnraum an sich geht. Also bleiben wir mal am Zahlenbeispiel eben. 800 Euro ist die Wohnung als solche vermietet. Dann dürften maximal 5%, also 40 Euro, der Möbelzuschlag sein. Genau. Was schon mal sehr wenig ist.
Ja, weil im Vergleich zu eben, ne, wenn wir sagen für 10.000 Euro, und wir haben ja konservativ 1% unterstellt.
Genau, das war schon
konservativ. Dann wären es ja von 800, 900 Euro gewesen, dann 10% drauf. Ja. Und jetzt wird das gedeckelt von 800 Euro auf 840 Euro.
Richtig, ja. Genau.
Okay.
Also und das ist nur der Regelsatz. Also es kann weniger sein, wenn man dann zum Ergebnis kommt, aufgrund der zeitweisen Abnutzung der Möbel. Nach 5 Jahren sind die Möbel ja nicht mehr 10.000 Euro wert. Dann wird man noch weiter.
Gibt es dazu eine Regelung? Also wie viel nutzen sich
ab? Leider nein. Okay. Leider nein. Es gab einen Gesetzesentwurf 2023. Das fand ich viel eleganter, Weil da war zum einen vorgesehen, dass man eben 1% auf den Zeitwert umlegen darf und dass sich die Möbel jedes Jahr um 5% quasi abschreiben, also sozusagen. Das fand ich schön. Die Regel jetzt, die ist weniger elegant, weil sie immer noch offen ist. Die ist offen. Also leider wenig Rechtssicherheit. Nur eine Deckelung ist reingekommen.
Also liebes Bundesjustizministerium, wenn ihr nochmal eine Optimierung haben wollt, dann fragt gerne Bodo. Der hat da gute Ideen.
Herr Vorschlag ist auf jeden Fall eine klare Kante. Ne? Ja. Also, okay.
Okay, aber da lässt er trotzdem noch ein bisschen Raum für Interpretation, ne? Was Abnutzung bedeutet zumindest.
Ja, was nicht gut ist.
Ja, genau,
was wieder nicht gut ist. Dass er dann wieder, die Verantwortung wird dann wieder dem Richter für die Entscheidung überantwortet und die Unsicherheit verbleibt auf Seiten der Vermieter und der Mieter.
Ja, genau, okay. Aber erstmal ist es so, das heißt, es würde bedeuten, dass wir in dem Beispiel von 800 Euro gedeckelt werden, zumindest bei der Neuanschaffung direkt, auf 5%, also auf 840 Euro und dann würden darauf nochmal die 10% kommen.
Richtig, ja, ja.
Also genau, nochmal 84 Euro drauf.
Genau, genau. Also wir sprechen jetzt, genau, mit allem, also was wir gerade...
924 statt 990 im Beispiel von eben.
Ja.
Okay.
Also schon gravierender Unterschied.
Gravierender Unterschied, ja.
Ja, also ein Stück weit wird ein Schlupfloch zumindest etwas enger gemacht, ja. Bevor wir jetzt den ersten Punkt abschließen, wollte ich noch eine kurze Ergänzung bringen, weil der Gesetzesentwurf sieht noch ein paar einschränkende Voraussetzungen vor, damit man den Möbelzuschlag überhaupt nehmen darf. Also zunächst einmal muss der Vermieter den Mieter vor Mietvertragsschluss über die Höhe des Möbelzuschlags aufgeklärt haben. Sonst wird so getan, als gäbe es die Möbel nicht. Das ist erstmal wichtig. Also er muss Farbe bekennen und die Zahl vor oder im Mietvertrag reinschreiben.
Aber erstmal noch ohne Nachweis, ne? Der Anschaffung.
Ohne, also von einem Nachweis steht im Gesetz nichts. Mhm. Genau. Nee, also erstmal nicht, genau. Mhm. Und wichtig, dieser Möbelzuschlag gilt dann nicht, wenn es im lokalen Mietspiegel, Vorsicht, offizieller Mietspiegel, nicht ImmoScout oder ähnliches, offizieller Mietspiegel von der Stadt Berlin, vom Land Berlin, Hamburg, München, was auch immer, wenn es da schon einen Möblierungszuschlag gibt, der für die Einstufung der ortsüblichen Vergleichsmiete von Belang ist, also der Mietspiegel quasi selbst schon was vorgibt, dann natürlich nicht, dann kann man das nicht doppelt berücksichtigen. Aber soweit ich gesehen habe, haben die wenigsten Mietspiegel wirklich dazu dezidierte Vorgaben. Und wichtig, auch diese 5% als Regelvorgabe, dass bis dahin der Zuschlag angemessen sein kann, gilt auch nur für eine Vollmöblierung. Also hier reicht wieder nicht natürlich ein Tisch und ein Bett, das würde nicht reichen, das wäre zu wenig, sondern schon eine Möblierung, die eine sofortige, volle Nutzbarkeit der Wohnung ermöglicht.
Aber ist das auch so definiert? Das heißt, gibt es da auch wieder Schlupflöcher, dass man...
Leider nicht.
Also was volle Nutzbarkeit
natürlich,
bedeutet?
Natürlich nicht, okay. Natürlich nicht. Aber das ist okay. Das ist ein offener Tatbestand, der hinreichend klar auslegbar ist.
Was wir aber sagen können, ist, dass ein Tisch nicht ausreicht.
Das ist klar.
Oder ein Stuhl.
Genau.
Aber sozusagen die normale Einrichtung, aber nicht zwingend irgendwie Besteck und Wasserkocher.
Exakt.
Aber die Einbauküche sollte drin sein.
Die sollte auf jeden Fall drin
also
sein.
So, ja. Dass jemand einfach einziehen kann ohne große Möbel, das Kriterium. Und dass er oder sie sich nochmal einrichtet, ne? Mit eben persönlichen Gegenständen.
Also natürlich wird man auch hier wieder einen Zuschlag gewähren müssen für nur Tisch und Bett. Mhm. Auch das ist okay. Aber dann natürlich wird man die Angemessenheitsgrenze nicht bei 5% ziehen, sondern viel weiter unten.
Okay. Okay, und in der Praxis bedeutet das aber doch dann, dass es maximal demotivierend sein würde, für Vermieter weiterhin möbliert zu vermieten. Oder? Weil wenn wir jetzt gedeckelt werden auf 5%, heißt also, wir werden nicht mehr so teuer möblieren, weil wir eh gedeckelt sind von 800 zum Beispiel auf 840 Euro.
Ja.
Das heißt, wir werden im Zweifel nicht für 10.000 Euro einkaufen, sondern für 5.000 oder sogar für 4.000 Euro eben.
Ja.
Und das führt dann dazu, dass das ja nicht mehr so interessant sein wird. Richtig?
Völlig richtig. Hm. Völlig richtig. Diese 5%-Deckelung, das ist schon eine stramme Vorgabe. Vor allem, wenn wir bei kleineren Wohnungen, dadurch, dass wir eh nicht so viel Miete für die Wohnung bekommen, die 5% recht weit unten hängen haben.
Mhm.
Also nimm mal eine Wohnung, die 500 Euro netto kalt ermöglicht, dann sind wir bei gerade mal 25 Euro.
Mhm.
Dafür 10.000 Euro Möbel aufzustellen, macht tatsächlich wirtschaftlich gesehen keinen Sinn für den Vermieter.
Punkt 2, Kurzzeitvermietung. Bislang war auch die Kurzzeitvermietung ein mögliches Schlupfloch, gerade eben in Ballungsräumen mit Mietpreisbremsen für Vermieter.
Ja.
Auch dazu sieht der neue Gesetzentwurf Änderungen vor.
Mhm.
Was genau wird da beschrieben und was könnte das für uns in der Praxis bedeuten?
Völlig richtig, wahrscheinlich die zweitwichtigste Änderung in dem Entwurf. Ich will auch hier wieder einmal ganz kurz nur aufräumen mit dem Irrglauben, dass man durch kurzzeitig befristete Mietverträge bislang die Mietpreisbremse umgehen konnte. Der Eindruck darf hier nicht entstehen. Dieses Schlupfloch gab es vorher auch schon nicht. Erstmal ist unser Mietrecht, vor allem im Wohnraum, das Wohnraummietrecht, sehr mieterschützend, was nicht unbedingt schlecht ist. Wenn der Mieter seinen Lebensmittelpunkt in der Wohnung hat, dann darf der Mieter ihn nicht einfach so kündigen. Und damit einhergeht auch, dass der Vermieter einen besonderen Grund braucht, um einen Mietvertrag über Wohnraum zu befristen. Mhm. Das heißt also, ohne die klare Vorgabe im Mietvertrag ist die Befristung unwirksam, auch wenn es drinsteht. Mhm. So. In der Praxis wurde das ganz oft gemacht, natürlich vor allem in Verbindung mit den möblierten Verträgen und vor allem auf noch kürzere Zeit ganz oft. Also ganz häufig sind Jahresverträge gewesen, teilweise 6 Monate, teilweise zwei Jahre. Das ist so die Range, die wir in der Praxis ganz häufig beobachtet haben. So, und da haben es sich die meisten Vermieter einfach gemacht und haben einfach in der Anzeige geschrieben, Wohnung frei für einen Monat, für ein Jahr vermietet und dann einfach einen grundlos befristeten Mietvertrag vorgelegt, der zwar überhaupt nicht rechtswirksam ist, also die Befristung ist es nicht, der Mietvertrag schon, aber die Mieter wussten das nicht und wenn sie keinen Grund hatten, zum Anwalt zu gehen, sind sie dann in der Regel ausgezogen. Aber nochmals, es gab hier kein Schlupfloch. Es gab einen sehr engen Ausnahmefall und der soll jetzt angepasst werden durch das neue Gesetz. So, das war der vorübergehende Gebrauch. Mhm. So hieß es vorher, vorübergehender Gebrauch. So, das Problem dabei war wieder, es war unklar, was vorübergehender Gebrauch bedeutet. Es hat sich eine relativ klare Rechtsprechung und auch ja, Kommentarliteraturmeinungen haben sich dazu viel gebildet, die zumindest grobe Umrisse hergestellt haben. Zum einen durfte die Zeitdauer beim vorübergehenden Gebrauch nur sehr kurz sein und zum anderen bedurfte es eines klaren kommunizierten Gebrauchszwecks seitens des Mieters. Also der Case wäre nur so gegangen, wenn du jetzt, sage ich mal, aus dem Ausland gekommen wärst und gesagt hättest, hör zu, ich brauche eine Wohnung jetzt nur für 6 Monate, weil ich jetzt hier ein Praktikum mache im Rahmen meines Studiums. Danach bin ich auf jeden Fall wieder zurück in meinem Heimatland. So, und wenn wir mit dieser Maßgabe den Mietvertrag geschlossen haben, lag höchstwahrscheinlich, nicht sicher, höchstwahrscheinlich ein vorübergehender Gebrauch vor. Weil du hattest diesen konkreten Gebrauchszweck, der war eng umrissen, du wolltest hier nicht deinen dauerhaften Lebensmittelpunkt verlagern und die Zeitdauer war relativ kurz, bis zu 6 Monaten.
Und der Grund in deinem Beispiel kam von mir als Vermieter, ne? Von mir als Mieter, der Wunsch nach Befristung, richtig, ne? Weil der Vermieter durfte das ja nicht aufdoktrinieren, den Mieter.
Richtig, genau. Wenn ich es aufdoktrinieren will, dann brauche ich wieder Eigenbedarf oder ich muss die Wohnung komplett umbauen wollen nachher. Das sind eigentlich die zwei wesentlichen
Anlagen. Genau, das finde ich immer wichtig, ne? Also sagen wir, das ist auch ein Irrglaube häufig am Markt. Exakt. Weil der Grund der Befristung, der Wunsch nach der Befristung, muss vom Mieter auskommen.
Richtig.
Er darf nicht aufdoktriniert werden.
Richtig.
Und das ist ganz wichtig gewesen, okay?
Richtig. Genau. Also so weit, so gut. Schlupfloch war also schon sehr, sehr eng vom Gesetzgeber. So, also hier, ne? Können wir nicht von Schlupfloch schließen sprechen. Aber das Problem mit dem Schlupfloch war wieder, es war wieder nicht so konturscharf, weil die Zeitdauer war nicht gut bestimmt. Es gab hier wieder sehr unterschiedliche Rechtsprechung. Von bis hat man gesehen, was Juristen immer sehr gerne machen, eine Einzelfallbetrachtung wurde vorgenommen und man hat eine Range gesehen von wenigen Wochen bis hin zu einem Jahr. So, es gab Entscheidungen, die haben gesagt, ein Jahr kann auch vorübergehender Gebrauch sein. LG Berlin hat einmal gesagt, 7 Monate ist schon viel zu viel. Der Gesetzgeber hat mit vorübergehendem Gebrauch eigentlich nur Tage- und Wochenweise Vermietung gemeint. Ja, und dann wahrscheinlich könnte man locker 20 Entscheidungen heraussuchen, die zu noch unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Also, wir hatten auch hier wieder eine recht hohe Rechtsunsicherheit. So, und in diese Kerbe will jetzt dieser neue Gesetzesentwurf hacken. Und der greift beide Aspekte auf. Der spricht nicht mehr von vorübergehendem Gebrauch, sondern von Wohnraum, der vom Mieter für einen besonderen Bedarf für einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten angemietet wird. Also wir haben jetzt beide Aspekte im Gesetz eingebaut. Zum einen der besondere Bedarf, der stand vorher nicht explizit so drin. Und zum anderen haben wir jetzt die Höchstgrenze von 6 Monaten. Das ist jetzt erstmal begrüßenswert, finde ich, weil an sich war jetzt sowieso auch schon vorher jedenfalls die herrschende Literaturmeinung auf dem Standpunkt, dass vorübergehender Gebrauch in der Regel ab über 6 Monaten nicht mehr vorliegen wird. Also so habe ich hier die Literatur interpretiert. Also über 6 Monaten war ohnehin schon sehr riskant. Das heißt, das ist hier keine nennenswerte Verengung des Schlupflochs, sondern hier ist es wirklich mal eine begrüßenswerte Herstellung von mehr Rechtssicherheit.
Ja, also präzisiert, ne? Weil jetzt muss man sich mehr irgendwie Gedanken machen darum, ob 3 Monate, 4 Monate zu viel sind oder 7. Wir wissen, okay, bis 6 Monate, bis wenn das so durchgeht,
exakt,
wird das passen. Und jetzt für die Praxis, in Märkten mit Mietpreisbremsen, was wird das genau bedeuten? Wenn das jetzt so durchgeht und wir wissen, okay, bis maximal 6 Monate dürfen wir vermieten.
Ja.
Was heißt es dann für die Praxis?
Also ich vermute unter uns, es wird an der Praxis gar nichts ändern. Wir werden trotzdem noch die 1 bis 2 Jahresmietverträge sehen, wo der Vermieter in völlig unwirksamer Weise dem Mieter eine Befristung vorlegt, die dieser unterschreibt und die er dann auch lebt. So, das, glaube ich, ist meine Prognose für die Praxis. Für die Rechtspraxis bedeutet das aber, dass wir zumindest wissen, bei einer 7-monatigen Mietdauer und der Verlängerung fallen da auch drunter, werden wir nicht mehr im vorübergehenden Gebrauch sein. Mhm. Also die Rechtsunsicherheit ist geschlossen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in die andere Richtung nicht mehr so hohe Rechtsunsicherheit, wenn wir zum Beispiel eine 5-monatige Mietdauer haben. Da hat man jetzt ein verdammt starkes Argument zu sagen, das wird noch vorübergehender Gebrauch sein. So, aber ich will den einen Punkt noch betonen, dass jetzt hier nicht mitgenommen wird, dass nur die Zeitdauer alleine ausschlaggebend ist. Nein, es muss immer noch diesen besonderen Bedarf des Mieters geben, der eben nicht darin liegen darf, dass der Mieter dort seinen Lebensmittelpunkt begründen will in der Wohnung. Das ist ganz wichtig. Wenn das seine Absicht ist, dann sind sogar 3 Wochen möglicherweise zu lang. Also okay. Auch hier darf das wieder nicht vom Vermieter vorgesetzt werden, sondern der Mieter muss einen originären, vorübergehenden Bedarf haben. So, zusätzlich zu der kurzen Mietdauer.
Okay, und für die Praxis, was passiert, wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen als Vermieter?
Genau, gute Frage. Dann sind wir befreit von den Vorgaben, unter anderem der Mietpreisbremse. Das heißt, wir können dann grundsätzlich frei vermieten, je nachdem, worauf wir uns einigen.
Okay, also für die Praxis könnte das bedeuten, dass wir dann speziell, wenn wir eben eine Wohnung kurzzeitig vermieten wollen, nach den Interessenten suchen, die in der Anfrage schon schreiben, hey, ich möchte nur für 6 Monate in die Wohnung ziehen.
Wenn man das als Strategie fahren möchte und das Risiko der Mietpreisbremse für sich minimieren möchte in Ballungsräumen, wo sie gilt, dann könnte man selektieren nach solchen Mietern, die eben nur diesen besonderen Bedarf haben.
Genau, und man müsste theoretisch nicht möblieren, weil das ist dann unabhängig davon.
Das ist, genau.
Aber wahrscheinlich sinnvoll, weil ne, Mieter, die für maximal 6 Monate kommen, die wollen eine möblierte Wohnung haben.
Exakt, genau. Sehr gute Klarstellung. Diese Voraussetzung ist nicht an die Möblierung geknüpft, aber in der Praxis wirst du kaum einen Mieter für unter 6 Monate kriegen, der eine unmöblierte Wohnung vorfindet.
Ja, also eigentlich subsumierend für die Praxis gut, weil wir als Vermieter dann genau wissen, in welchem Rahmen wir uns bewegen dürfen. Wenn wir also einen Mieter haben, der den Wunsch nach Befristung hat, maximal 6 Monate, sind wir befreit von der Mietpreisbremse.
Ja, und auch für den Mieter gut. Auf der anderen Seite auch der hat Klarheit.
Klar. Genau. Punkt 3, Deckelung für Indexmieten. Bodo, lass uns darüber sprechen, wie ist es jetzt aktuell in der Praxis? Wann ne, nehmen wir Indexmieten? Wie funktioniert das? Und was genau sieht der Entwurf vor? Was soll verändert werden?
Genau, Punkt 3 ist eine echte Verschärfung, die geplant ist. Lass uns aber erstmal kurz wieder besprechen, was es überhaupt mit der Indexmiete auf sich hat. Bei der Indexmiete gibt der Gesetzgeber die Möglichkeit zu vereinbaren, dass sich die Miete entsprechend den Veränderungen des Verbraucherpreisindexes vom Statistischen Bundesamtes anpassen kann. Mhm. Klingt jetzt sperrig, meint einfach nur, Vermieter kann, wenn wir eine Verbraucherpreisinflation haben, also das, was wir mit die Inflation im Regelfall meinen, wenn die um x Prozent hochgeht, dann können wir auch die Miete um x Prozent erhöhen gegenüber dem Mieter. Vorsicht, den Mieter natürlich auch absenken, wenn wir eine Deflation haben. Natürlich hatten wir in den vergangenen Jahren immer viel, viel mehr Inflation als Deflation. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist natürlich auf Inflation ausgerichtet. Deswegen ist es de facto natürlich eine Mieterhöhungsmöglichkeit. Mietsenkungen sind ganz selten.
Das Immocation Festival lebt von der Community und genau deshalb brauchen wir dich und wir suchen dich sozusagen. Wir stellen gerade das Aussteller-Lineup für 2026 zusammen und suchen Unternehmen, die Immobilieninvestoren wirklich weiterbringen. Also vielleicht arbeitest du selbst mit einem Anbieter zusammen, den du uneingeschränkt empfehlen kannst oder hast ein eigenes Unternehmen, das perfekt zur Immocation-Zielgruppe passt. Beim Festival treffen über 6000 aktive Investoren auf ausgewählte Partner und genau diese Qualität macht den Unterschied. Deshalb schick uns deine Empfehlung oder melde dich direkt bei uns unter immocation.de/Aussteller. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass beim Festival genau die richtigen Unternehmen vor Ort sind.
Was ist jetzt das Problem der Politik bzw. das Problem, dass der Gesetzentwurf schließen soll? Die Sorge vieler Mieter bestand darin, dass wir zu Zeiten von Hyperinflation extreme Mietsteigerungen sehen würden. Also bislang hatte das Gesetz keine Deckelung vorgesehen. Also wenn theoretisch wegen einer Hyperinflation, die es ja in der deutschen Geschichte durchaus schon mal gab, pro Jahr Verbraucherpreise um 20% steigen würden, also haben wir jetzt in den letzten 30 Jahren zwar nicht gesehen, aber sagen wir mal, dann könnten wir auch die Miete in diesem Jahr um 30% erhöhen. Also das war ganz angenehm für den Vermieter bislang, weil man die Indexmiete als quasi Inflationsversicherung sehen konnte. Genau vor solchen Sonderereignissen konnte man sich mit der Indexmiete schützen. Und genau diese Sorge, diese Unsicherheit vor einer Hyperinflation, die will jetzt dieser Gesetzesentwurf dem Mieter nehmen. Wie genau will er das tun? Indem er eine Deckelung, wie du es gerade genannt hast, einzieht. Und die Deckelung lautet so, dass in einem 12-Monats-Betrachtungszeitraum, also je nachdem von wann bis wann der Vermieter die Erhöhung geltend machen will, in diesem Betrachtungszeitraum wird jede Erhöhung, die über 3,5% hinausgeht, quasi weggesenzt. Die wird nicht berücksichtigt. Also selbst wenn wir die 20% Inflation jetzt haben in diesem einen Jahr, könnte der Vermieter nur eine Erhöhung um 3,5% verlangen. Umgekehrt natürlich auch. Auch der Mieter könnte eine Senkung nur bis 3,5% verlangen. Aber gut, dass wir eine Deflation von darüber von mehr haben, ist völlig unwahrscheinlich. So, warum will der Gesetzgeber das tun? Auch hier wieder Schutz des Mieters, vor allem in angespannten Wohnmarktlagen. Das ist auch die Einschränkung, die wir jetzt noch erwähnen müssen. Diese Deckelung soll nicht bundesweit gelten, sondern ähnlich wie die Mietpreisbremse nur in solchen Wohnmärkten, die von einer Landesverordnung als angespannter Wohnmarkt ausgewiesen sind. Also das werden mit Sicherheit alle großen Städte sein, die A-Städte, auch größere B-Städte werden davon natürlich betroffen sein. Im Regelfall wird man sich merken können, wo die Mietpreisbremse gilt, wird es auch diese Indexdeckelung geben.
Okay, also für die Praxis. Wir haben immer einen Basiswert. Der ist aktuell, wir nehmen das Video jetzt Anfang 26 auf, der Basiswert liegt aktuell bei 2020. Und wenn wir jetzt neu vermieten würden, dann wären wir jetzt zum Basiswert zum Beispiel bei 130. Das wäre unser Referenzwert bei Neuvermietung, ja, an dem wir dann sozusagen zukünftige Indexmieterhöhungen ausrichten. Ne? Das ist erstmal zur Erklärung.
Also die erste, ne? Die erste Mieterhöhung, die bezieht sich immer, also so immer monatsweise Betrachtung, sagen wir, wir vermieten zu März 26 neu. Dann müssen wir mindestens immer ein Jahr warten, daran wird sich jetzt auch nichts ändern. Dann müssen wir im März, wahrscheinlich April 27, wenn man dann erst den Märzwert hat, schauen, wie hoch war der Märzwert 27 und wie hoch war der Märzwert 26. So, jetzt sagen wir mal, du hast, glaube ich, gerade gesagt, 130 genau, war der Märzwert 26, ungefähr wird es hinhauen. Und 2027 war der Märzwert 132. Ne? Dann ist die normale Berechnung der Indexmiete Netto-Kaltmiete mal 132 durch 130. Also in dem Dreisatz erhöht sich dann die Miete und das mal 100%, dann haben wir die prozentuale Steigerung.
Und lass uns mal jetzt genau anschauen, wie das über einen längeren Zeitraum betrachtet zu sehen ist, weil ich glaube auch da, ne, das ist das wichtige, der wichtige Aspekt, den der Gesetzgeber da einbringen will, diesen Schutz vielleicht für die Mieter. Das heißt, wie wird das betrachtet über einen längeren Zeitraum?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Auch wenn sich das aus dem Gesetzentwurf nicht so ganz eindeutig ergibt, in der Begründung des Gesetzesentwurfs entnehme ich, dass eine wirklich eine jahresweise Deckelung gemeint ist. Also an einem Zahlenbeispiel verdeutlicht, was das bedeutet. Mal angenommen, wir haben im Jahr 1 einen Sprung von 10%. Und dann Jahr 2, 3, 4, 5, die nächsten 4 Jahre, nur noch 1% jeweils. Das würde ja, wenn wir eine Durchschnittsbetrachtung machen, wenn wir die, sagen wir jetzt mal ganz grob, 14% aufsummieren und durch 5 teilen, dann kämen wir auf unter 3%. Wenn man das so betrachten würde, dann wären wir ja fein raus. Aber so meint es der Gesetzgeber, so wie ich ihn verstehe nicht, weil der Entwurf geht davon aus, die 3,5% im ersten Jahr, also alles, was darüber hinausgeht, wird weggesenzt. Das heißt, wir könnten für Jahr 1 3,5% umlegen, die Miete erhöhen. Und dann Jahr 2 wieder nur 1%, noch 1% und so weiter.
Und das würde auch für die Praxis bedeuten, dass man das rückwirkend so berechnen müsste.
Ja, die Berechnung wäre schwierig dann tatsächlich.
Ja, genau.
Weil man normalerweise ist ja, wenn man jetzt nicht jedes Jahr die Indexmietanpassung vornimmt, dann wird man, und es erst nach 5 Jahren macht, dann wird man jetzt den Wert von Jahr 5 nehmen, sagen wir 150 und Jahr 0 130, würde man Miete mal 150 durch 130 rechnen. So. Und das würde jetzt Schwierigkeiten hervorrufen, wie man jetzt genau diese 3,5% Deckelung in Jahr 1 einbaut.
Ja, wahrscheinlich könnte das bedeuten, dass man dann die Basis nimmt, dann für in deinem Beispiel bleibend in Jahr 1 3,5 draufrechnet und dann pro Jahr so, ne, das
und sozusagen rechnen müsste muss. Von da müsste man dann tatsächlich fiktiv sondern dann die prozentuale Steigerung der nächsten Jahre auf diese Deckelung von 3,5% draufrechnen.
Und dann aber auch wahrscheinlich Jahr für Jahr und dann auch nicht wieder die Durchschnittsbetrachtung.
Keine Durchschnittsbetrachtung, genau. Also du würdest für Jahr 1 die 3,5 nehmen und dann jeweils 1% auf den dann neuen Wert. Also wir machen 130, da plus 3,5%.
Ja.
Im nächsten Jahr 1% nochmal dazu auf diesen Wert, dann nochmal 1% auf den dann neuen Wert und so weiter. Aber das wird eine wirklich keine so einfache Berechnung. Das finde ich ein bisschen schade an dieser Betrachtung. Also ich fände es schon Ich persönlich, ja, kein Wunschkonzert, aber ich persönlich fände es schon angenehmer, wenn man diese Durchschnittsbetrachtung nehmen würde und sagen würde, okay, aus 5 Jahren nehmen wir den Durchschnitt und schauen, wenn das pro Jahr über 3,5% ergäbe, dann deckeln wir das. Aber gut, wir sind nicht bei Wünsch dir was. Der Gesetzgeber will es so. Was ich mir dann zumindest wünschen würde, ist irgendwie eine Berechnungshilfe, wie man dann konkret bei längeren Zeiträumen mit dieser Indexanpassung umgeht.
Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Wird die Indexmiete unattraktiv?
Genau, das können wir uns mal jetzt an einem Graphen anschauen, weil unattraktiv würde sie ja nur dann werden, wenn jetzt wirklich viel genommen werden würde durch diese 3,5% Deckelung. Und wir haben uns jetzt mal den Graphen vom Statistischen Bundesamt angeschaut, der die Verbraucherpreisinflation seit 1992 bis 2025 aufträgt. Und da kann man jetzt ganz genau erkennen, dass die 3,5% jährliche Inflation in sehr wenigen Zeiträumen überhaupt nur erreicht wird. Also wenn wir hier auf den Graphen gucken, Martin, dann sehe ich es eigentlich nur im Jahr 92 und 93, dann geht es wieder runter und dann halt jetzt natürlich infolge der Ukraine-Krise im Jahr 22, 23 beginnend, Jahr 24 und dann auch wieder runter. Mhm. Also in sehr, sehr wenigen Jahren haben wir wirklich eine Überschreitung dieser 3,5%. Klar, schließe nicht aus der Vergangenheit in die Zukunft, aber jedenfalls die letzten 30 Jahre haben gezeigt, dass das jetzt nicht so tragisch gewesen wäre. Und mit den Vorteilen, die an einer Indexmiete dranhängen, die wir in einem anderen Video besprechen, denke ich nicht, dass die Indexmiete jetzt im Ergebnis unattraktiv wird, selbst wenn dieser Gesetzesentwurf jetzt so verabschiedet wird.
Und vor allem gilt das ja auch nicht für alle Märkte, ne? Wie du gesagt hast.
Genau, das kommt auch noch dazu. Genau, das wird ja keine bundesweite Deckelung, sondern nochmals wiederholt, nur wo Wohnmärkte angespannt deklariert werden.
Das heißt, bei uns in der Praxis, wir werden weiterhin mit Indexmieten vermieten, nur eben auf die Berechnungsgrundlage achten.
Also wir, denke ich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ja, weil wir ja vor allem in weniger angespannten Wohnmärkten unterwegs sind.
Punkt 4, Schonfristzahlung auch bei ordentlicher Kündigung. Bodo, was bedeutet das in der Praxis? Bislang war das ja so, dass beim Mietverzug ja eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen werden kann und eine ordentliche, hilfsweise, ne, glaube ich,
nennt man so, das. So wurde es immer, so wird es immer gemacht. Genau.
Genau, und das soll jetzt auch nochmal angepasst werden. Was ist angedacht? Was soll verändert werden?
Richtig, das ist auf jeden Fall auch eine Anpassung zum Schutze des Mieters. Ich hole nochmal kurz aus, wie es bislang war. Ein möglicher Kündigungsgrund, sogar ein außerordentlicher für den Vermieter, ist es, wenn der Mieter unter anderem 2 Monate insgesamt im Zahlungsverzug ist. Also die Summe des Zahlungsverzuges ist mindestens 2 Warmmieten. So. Dann kann der Vermieter grundsätzlich fristlos kündigen. Auch daran soll sich jetzt nichts ändern durch das Gesetz. Das Gesetz hatte aber bislang bei dieser außerordentlichen Kündigung den Zusatz, dass der Mieter diese Kündigung unwirksam machen konnte, indem er nach Aussprache der Kündigung den gesamten Rückstand nachbezahlt hat. Damit hatte er sogar 2 Monate Zeit, bis nachdem er die Räumungsklage bekommen hat, die der Vermieter eingereicht hat, wenn er nicht ausgezogen hat. Also Kündigung erfolgt, Mieter zieht nicht aus, Vermieter reicht Räumungsklage beim Amtsgericht ein. 2 Monate vergehen. Bis dahin konnte der Mieter die außerordentliche Kündigung unwirksam machen. Vorsicht aber, außerordentliche Betonung. Du hast es gerade schon richtig gesagt, es wurde immer zusätzlich noch die ordentliche Kündigung ausgesprochen. Also absolute Praxis. Warum? Eben weil der BGH immer bislang auf dem Standpunkt war, also ganz witzig, der hat da auch das LG Berlin regelmäßig gerüffelt, deswegen, das hat es anders gesehen, aber der BGH hat regelmäßig gesagt, das Gesetz sieht so eine Schonfristzahlung, die zu einer Unwirksamkeit der Kündigung führt, eben nur für die außerordentliche vor, nicht für die ordentliche. Deswegen kam man ganz oft zum Ergebnis, wenn der Mieter nachgezahlt hat, nach Ausspruch der Kündigung, dass die außerordentliche zwar unwirksam war, das heißt für den Mieter schon mal gut, er musste nicht sofort raus, aber die ordentliche, fristgebundene, Frist kann zwischen 3 und 9 Monaten sein, die griff in aller Regel trotzdem noch. Und das wurde jetzt in vielen Fällen ja von der Politik als zu sehr einschneidend für den Mieter gesehen, hat die BGH-Rechtsprechung natürlich aufgegriffen und zum Schutze des Mieters soll jetzt diese einmalige heilende Zahlung auch bei der ordentlichen Kündigung möglich sein. Betonung auf einmalig. Der Mieter kann natürlich nicht ständig so verfahren, dass er eine Kündigung kassiert und dann nachzahlt und dann ist wieder so, als wenn nichts gewesen wäre, sondern bei dieser Nachzahlung im Rahmen der ordentlichen Kündigung hat er nur einen Schuss frei im gesamten Mietverhältnis. Ja, also ich kann jetzt nichts so Negatives an dieser Regelung erkennen. Das ist eine schöne Klarstellung, damit endlich zwischen LG Berlin und BGH Ruhe einkehrt. Und für den Vermieter, denke ich, auch eine akzeptable Regelung. Nicht zu einschneidend, weil ich meine, Hand aufs Herz, wenn man eine Kündigung ausspricht und der Mieter kurz danach den gesamten Rückstand bezahlt, ja gut, in Gottes Namen, dann eine Chance hat jeder verdient, denke ich. Und beim zweiten Mal, da greift halt die Kündigung.
Genau, kann man für sich bewerten, aber ich finde es auch fair, ne? Weil der Mieter, ich meine, es kann ja mal jedem passieren, dass irgendeine Lebenssituation passiert, eintritt, dass man die Miete nicht bezahlt und dann heilen kann.
Ja.
Und dann war es ja irgendwie schon radikal, ne? Zu sagen, okay, sie können zwar ein bisschen länger drin bleiben, der Mieter, aber in 3 bis 9 Monaten müssen sie trotzdem raus.
Das stimmt.
Wenn er einmal da reingetreten ist, das heilt, finde ich auch persönliche Meinung vollkommen fair, dass es jetzt so geregelt wird.
Sehe ich auch so.
Kommen wir zu Punkt 5, Erweiterung des vereinfachten Verfahrens bei Modernisierungsumlagen. Bodo, was hat es damit auf sich?
Genau, auch hier muss ich wieder ausholen. einmal ganz kurz ein Wort zum vereinfachten Verfahren. Also, ihr wisst mit Sicherheit, dass wenn ihr eine Wohnung oder ein Haus modernisiert habt, ihr grundsätzlich das Recht habt, 8% der Modernisierungskosten auf die Jahresnetto-Kaltmiete draufzuschlagen. Klammer auf, wenn ihr keine Index- oder Staffelmiete vereinbart habt, Klammer zu. Natürlich nur auf den echten Modernisierungsanteil.
Mhm.
Das heißt also, ich kann jetzt nicht, wenn ich die Wohnung einmal neu anstreiche, den Wasserhahn repariere und vielleicht einmal einen E-Check mache und den alten Laminat gegen neuen ersetze, eine Modernisierungsumlage in Höhe der Kosten machen. Das geht nicht, weil da fehlt der Modernisierungsmehrwert. Also es muss wirklich eine Gebrauchswerterhöhung sein, Steigerung der Energieeffizienz, Senkung des Wasserverbrauchs, also irgendwas, was eine nachhaltige Standardhebung nach sich zieht. Klassisches Beispiel, energetische Modernisierungen. Ich tausche alte, einfach oder zweifach verglaste Fenster gegen moderne, dreifach verglaste.
Mhm.
Ich baue eine alte, olle einlagige Spanplattentür gegen eine neue schallschutz-einbruchsichere Hauseingangstür oder Wohnungseingangstür aus. So, das sind Beispiele. Ich dämme das Haus, ich baue eine neue energieeffizientere Heizung ein, ich baue einen Balkon an. Das sind jetzt einfach Beispiele für Modernisierungen. So. Problem ist jetzt bei den Fällen, wo es ein Stück weit beides ist. Nehmen wir mal das Beispiel mit den Fenstern.
Mhm.
Sagen wir, ich tausche jetzt die zweifach isolierten Fenster gegen dreifach verglaste Fenster. Die zweifach verglasten waren schon ziemlich lange in Benutzung und auch ein Stück weit durch. Aber sie waren noch nicht kaputt. Also ich hätte sie nicht reparieren müssen, habe aber trotzdem viel Instandhaltungsaufwand erspart, weil ich sie vielleicht in 5 Jahren hätte reparieren müssen. So, und dafür darf ich jetzt die gesamten Kosten für die neuen dreifach verglasten Fenster umlegen, sogar inklusive des Ausbaus der zweifach verglasten. Da hat der BGH schon gesagt, das geht so nicht, weil alles, was Instandhaltung ist, ist Vermietersache. Das heißt, auch schon der BGH hat vorgegeben, dass man den fiktiven Instandhaltungsaufwand, den ich erspare, durch den frühen Austausch eines Bauteils abziehen lassen muss. So. Der BGH hat uns leider aber kein Berechnungstool an die Hand gegeben, wie genau das man es macht. Also jetzt sagen wir tauschen jetzt die Fenster aus. Könntest du mir jetzt sagen, was wir jetzt abziehen? Ich meine, die alten, ollen Fenster, die gibt es ja nicht mehr wieder so zu kaufen.
Ja, genau. Und was heißt schon Instandhaltungsaufwand? Ne? Also wir haben es ja in der Praxis auch ein paar Mal gehabt. Wir haben ja Mod-Umlagen gemacht und hatten genau diese Fragestellung. Was ziehen wir ab von den Modernisierungsumlagen?
Exakt. Was ziehen wir ab? Was ist der Instandhaltungsaufwand, den wir bei 20-jährigen zweifach verglasten Fenstern eingespart haben? Keine Ahnung. Da wird man sich eventuell irgendwelchen vom Ingenieurbüro oder vom Architektenbüro mitgeteilten Formeln behelfen müssen, die aber auch nicht 100% Rechtssicherheit bieten werden, weder dem Vermieter noch dem Mieter. So. Der Gesetzgeber hat das erkannt und er hat reagiert, indem er vor einigen Jahren die Möglichkeit des sogenannten vereinfachten Verfahrens dem Vermieter an die Hand gibt. Was beinhaltet das vereinfachte Verfahren? Genau in solchen Fällen kann der Vermieter sagen, ich habe keine Lust auf diese komplexe Berechnung, ich kriege sie eh nicht passgenau hin, also ziehe ich pauschal 30% ab. Also wir würden jetzt einfach von den Kosten für die neuen dreifach verglasten Fenster, inklusive Ausbau der alten, würden wir 30% abziehen und die 70, die übrig bleiben, die legen wir dann um. Davon 8% auf die Jahresnetto-Kaltmiete.
Mhm.
So, das ist das vereinfachte Verfahren. Ist eine sehr, sehr begrüßenswerte gesetzgeberische Regelung gewesen. Die war bislang beschränkt auf 10.000 Euro pro Wohnung in einem Zeitraum von 6 Jahren. Das war bei großen Maßnahmen hat das zu einer gewissen Einschränkung geführt, weil oftmals der auf die Wohnung entfallende Betrag von 10.000 Euro überschritten wurde.
Mhm.
Überleg mal, wenn du Sammelsurium an Maßnahmen hast und auch noch Balkone oder so noch umlegen willst.
Es war auch die Summe zu sehen.
Die Summe, pro Wohnung, genau. Und 10.000 Euro sind bei den heute gestiegenen Baukosten nicht mehr viel. Und deswegen, das ist jetzt der Entwurf, den wir gerade besprechen, der hat das gesehen und der will die Grenze von 10.000 Euro auf 20.000 Euro anheben. Also absolut begrüßenswerte, vermieterfreundliche Regelung, die auf die gestiegenen Baukosten reagieren soll, trotzdem immer noch dem Vermieter die Möglichkeit geben will, dieses vereinfachte Verfahren im Modernisierungsmietrecht umzusetzen. Ja, das sind die wichtigsten Regelungen gewesen.
Ja, danke, Bodo. Das waren jetzt im Wesentlichen die 5 Änderungsvorschläge, die im Entwurf beschrieben sind. Wie schätzt du denn jetzt gesamtheitlich diesen Entwurf ein?
Ja, sehr gute Frage. Also ich bin kein Gegner des Entwurfs. Mhm. Ich finde, der hat einige gute, begrüßenswerte Klarstellungen. Mhm. Aber ich finde, er nimmt sich selbst die Chance, die paar offenen Fragen, die immer noch da sind, abschließend zu klären. Vor allem Punkt 1 mit dem Möblierungszuschlag. Das haben wir besprochen. Ich finde es da extrem schade, dass der Gesetzesentwurf da nicht nochmal sich etwas mehr Mühe macht und versucht, noch mehr Klarheit in die Frage hineinzubringen, wie viel Möblierungszuschlag möglich ist, vor allem für die Berechnung der zulässigen Miete bei der Mietpreisbremse. Ansonsten finde ich aber die anderen 4 Punkte, die wir besprochen haben, sind in meinen Augen in Ordnung. Also ich finde es auch ein bisschen schade, das mit der Indexmiete. Mhm. Das ist jetzt, ja, klar, natürlich, wir sitzen hier auf Vermieterseite. Vor allem, weil es ja schon ein Stück weit, man als Vermieter hat man ja schon einen Preis dadurch zu zahlen, dass man durch die Indexmiete auf andere Mieterhöhungsmöglichkeiten verzichtet. Das ist ja schon der Preis, den man zahlt. Und der Mieter profitiert ja auch sehr häufig davon, wie wir es auch im Graphen vorhin gesehen haben, dass die Inflation sehr häufig im niedrigeren Bereich zwischen 1-2% sich bewegt. Ich kann auch nicht Modernisierungsumlagen machen oder aber, falls in einem ganz, ganz seltenen Fall einmal die ortsübliche Vergleichsmiete höher sein sollte, diese anwenden. Mhm. Das ist schon der Preis, den ich als Vermieter zahle, wovon der Mieter profitiert. Und ich fand so ein bisschen, auf der anderen Seite wurde man aber dadurch belohnt, in Anführungsstrichen, dass man eben diese Inflationsabsicherung hatte. Mhm. Und die wird einem jetzt genommen. Das finde ich ein bisschen schade, weil einseitig. Also ich kann verstehen, wo der Gesetzesentwurf herkommt. Na klar, natürlich Schutz des Mieters vor finanzieller Überforderung. Aber ich fand, das Indexmietrecht hatte eine ausgewogene Regelung. Und das erscheint mir jetzt eher so ein bisschen eine Reaktion auf ein temporäres Problem der letzten Jahre, was eigentlich schon wieder abgeklungen ist. Mhm. Aber trotzdem, summa summarum, ist es ein Gesetzesentwurf, der auf jeden Fall keine Panikmache in den Medien verdient hat. Also hier wird der Vermieter jetzt nicht überzogen mit unangemessener Regulatorik, mhm, wie das vielleicht in einigen Medien jetzt so breit getreten wird. Ich habe noch nicht alle Kommentare dazu gesehen. Mhm. Das ist es auf jeden Fall nicht. Es ist eher, würde ich sagen, Schleifen an Detailfragen.
Okay, also ich würde mir auch eine Präzisierung wünschen, ne, hier und da,
ja,
wie du gerade gesagt hast, aber was mich beruhigt ist, dass sozusagen es keine Schlupflöcher gab, ne, die zu stopfen galt,
ja,
sondern dass wir vor allem auch als Vermieter jetzt auch noch mehr Klarheit bekommen, ja, dadurch, ne, wie wir womit kalkulieren können und das einfach beidseitig für mehr Sicherheit sorgt.
Genau, vor allem beim Thema Kurzzeitvermietung ist das begrüßenswerte Klarstellung.
Wir haben uns jetzt große Mühe gegeben, den Entwurf für euch aufzuarbeiten. Wir hoffen, dass das jetzt Klarheit bringt. Was hältst du von dem Entwurf und welche Fragen bleiben vielleicht für dich offen? Schreib's uns in die Kommentare.
Zum Schluss kleiner Reminder in eigener Sache. Wir sind ja auf der Suche noch nach tollen Ausstellern für das Immocation Festival. Also geh jetzt auf immocation.de/Aussteller. Bewirb dich selber gerne als Aussteller und reih dich ein in eine große, tolle Menge an Ausstellern und Partnern wie die Interhyp, Ohne Makler, Jysk oder Airbnb. Du als Festivalbesucher und selber Investor wünschst dir einen ganz speziellen Aussteller, dann melde dich gerne genauso unter immocation.de/Aussteller und nenne uns dein Wunschunternehmen. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.